Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen.
Ein mächtiges Gebet, dieses Vaterunser. In verschiedenen Sprachen, das war Französisch, passend zur Fußball-EM in Frankreich. Ja. Wo das auch viele Leute beten, auch heute Morgen. Und wenn du heute das allererste Mal einsteigst in diese Predigtreihe, wir haben ja schon ein paar Predigten hinter uns, dann ist das genau der perfekte Zeitpunkt, weil wir wirklich daran glauben, dass Gottes Geist dich heute hier sein lässt und dich hierher geführt hat. Und wenn du die anderen Predigten nicht mitbekommen hast, kannst du sie entweder nachhören auf der Internetseite oder dir eine CD abholen. Wenn du dazu keine Zeit meinst zu haben, dann möchte ich dir zwei Hinweise geben, die du so als Grundlage dafür mitnehmen kannst, das einzuordnen, was bisher war. Wir haben uns beschäftigt mit den ersten Bitten im Vaterunser. Dein Name werde geheiligt. Dein Reich komme, dein Wille geschehe wie im Himmel, so auf Erden. Alles Bitten, die sich an Gott richten. Und heute steigen wir ein mit dieser Bitte, unser tägliches Brot gib uns heute, in den Teil der Bitten, wo es um unsere Belange geht, wo es uns betrifft, wo es um uns geht. Und der eine Schlüssel, den wir anwenden müssen letztendlich, wenn es um das Vaterunser geht, ist, dass wir die ersten Bitten nicht von dem Teil der zweiten Bitten trennen können. Und andersrum, dass wir nur anfangen können, um unsere Belange zu bitten, aber die anderen Bitten, wo es um Gott und um sein Reich geht und um die Herrlichkeit seines Namens, einfach mal beiseite schieben. Die ersten Bitten sind so zentral und so wichtig, dass sie die Grundlage und die Basis bilden für das, was jetzt kommt. So ungefähr wie bei einem Spielfeld. Und was wäre angemessener als Bild heranzuziehen als ein Spielfeld von einem Fußballfeld? Ja? Das Fußballfeld bildet den Rahmen und die Grundlage für das Spiel, was stattfindet, wo die Spieler miteinander und gegeneinander spielen. Und jetzt kann keine Mannschaft herkommen und sagen, wir haben auch irgendwo gespielt und wollen jetzt auch mal quasi in die Zählung mit aufgenommen werden. Wir waren sogar besser als die Spanier oder wer weiß was. Wir haben es auch verdient, den EM-Pokal zu bekommen. Jeder würde sagen, nee, geht nicht. Ihr wart nicht auf dem Platz. Ihr wart nicht auf dem Spielfeld, wo es darum ging, euer Können unter Beweis zu stellen. Und so ist es auch mit unseren Gebeten. Wir können die Bitte um unser tägliches Brot einfach nicht abkoppeln davon, dass es letztendlich doch um Gott und um die Ehre seines Namens geht. Brot, was heißt das? Oh, zweite Vorbemerkung, bevor ich dazu komme. Jede Bitte im Vaterunser kannst du dir vorstellen wie so eine Silvesterrakete. Und wenn du dir mal vorstellst, es ist Silvester und du gehst irgendwo hin und da ist ein gigantisches Feuerwerk. Jede Rakete in sich funktioniert dadurch, dass du einen Funken daran nimmst und die Rakete steigt hoch und dann explodiert sie in ganz viele verschiedene Teile. Ganz bunten Schneeregen und bunte Kugeln und so weiter. Und so ist es auch mit jeder Bitte des Vaterunser. Wir haben hier Silvester vor uns. Wir haben hier einen so gigantischen Reichtum vor uns, das können wir quasi gar nicht abbilden in unseren Predigten. Sondern wir müssen auswählen, auf welche Aspekte wir uns beschränken. Und so kann es sein, dass du auch in den vergangenen Predigten, auch heute und auch in den nächsten Wochen denkst, ja, aber gehört nicht das noch auch dazu? Ja, aber dazu wurde ja auch gar nichts gesagt. Und das wurde zwar angerissen, aber da habe ich jetzt auf meine Fragen gar keine Antwort bekommen. Sorry, so ist das. Ja, wenn man sich mit Wort Gottes beschäftigt, ist es so reich, ist es so tief, das können wir in der Kürze dieser Zeit gar nicht erschöpfend behandeln. Hoffentlich beantworten wir wenigstens einige deiner Fragen oder geben dir Gelegenheit, etwas Neues zu erfahren. Und so auch heute. Das Brot, worum bitten wir eigentlich, wenn wir um unser tägliches Brot bitten? Zunächst einmal konkret tatsächlich um Brot im wörtlichen Sinn, um Lebensmittel, um die Versorgung mit den lebensnotwendigsten Dingen, die wir brauchen. Und je nachdem, mit welchem Gottesbild du kommst, kann das für dich vielleicht schon ein Augenöffner sein. Vielleicht kommst du aus einer Tradition, aus einem Gottesverständnis, wo Gott der Heilige und Allmächtige ist und damit hast du auch gar kein Problem. Aber er ist auch so weit weg und so ganz anders, dass du ihn eigentlich schlecht mit hineinziehen kannst in deine alltäglichen Belange. Und Jesus sagt hier, ja, Gott ist der Heilige und es geht um die Verwirklichung seines Willens und es geht darum, dass dieser herrliche Name und alles, was damit verbunden ist, Eingang findet in unsere Welt. Und gleichzeitig ist Gott der ganz nahe, der sich kümmert um dein alltägliches Ergehen. Bei dem Gott, den Jesus uns vorstellt, bei dem Gott, den uns die Bibel vorstellt, kommt beides zusammen. Er ist der Heilige, Allmächtige, Allgegenwärtige, Unbegreifliche, Unerforschliche und er ist der Versorger und der sich Kümmerer um deine persönlichen alltäglichen Belange. Darum geht's bei dem Gott, den die Bibel uns vorstellt. Und das kann bei dir vielleicht schon mal ein Grund sein, über dein Gottesverständnis nachzudenken. Traust du dich, Gott in deine alltäglichen Belange mit hineinzuziehen? Von Jesus her, vom Vater unser her, hast du die Legitimation dazu, das zu tun. Keine Bitte ist zu klein, als dass du sie nicht an Gott richten könntest. Worum geht es bei uns noch oder was kann uns noch bewusst werden, wenn es um so die Grundversorgung geht? Wir leben in einem Land, wir leben in einer Kultur, in der wir im Gegensatz zu vielen anderen Menschen auf der Welt wenig Sorge darum haben müssen, was wir den nächsten Tag oder heute essen können. Wir haben die Auswahl, wir haben die totale Vielfalt. Vielleicht gibt es ein paar Leute, die wirklich ringen darum und nicht wissen, wie sie sich und ihre Familie versorgen sollen, aber für die meisten von uns ist das nicht so die große Herausforderung. Aber vielleicht steckt in dieser Bitte um das tägliche Brot, um tatsächlich die konkreten täglichen Lebensmittel eine andere Herausforderung drin, nämlich darin, dass wir uns bewusst machen, wir leben in einer Kultur, die gar nicht mehr wertschätzt, was alles erzeugt wird. Ihr findet an eurem Handout in dem Programmheft eine Internetseite, Zu gut für die Tonne heißt sie. Und wenn ihr da mal auf die Internetseite raufgeht, da könnt ihr ein bisschen nachlesen, wie das in der Welt allgemein ist und wie das auch konkret in Deutschland ist und wie wir in der Verantwortung, weil es uns darum geht, den Willen Gottes zu tun, wie wir es neu lernen können, verantwortungsvoll mit den vielen Lebensmitteln umzugehen, die wir haben. Ein paar Beispiele. Etwa ein Drittel weltweit der produzierten Lebensmittel werden weggeworfen, obwohl sie noch verwendbar sind. In Deutschland ist das ungefähr jedes achte Lebensmittel. Das sind über das Jahr gerechnet etwa 80 Kilogramm im Wert von ca. 230 Euro pro Kopf. Und das kannst du mal mit 82 Millionen hochrechnen. Und hier diese Grafik, die zeigt ein bisschen, welche prozentuale Verteilung das hat. 44% des Obst und Gemüses werden weggeworfen, obwohl es noch verwendbar ist. 20% tatsächlich von Brot wird einfach so entsorgt. Und dann die anderen auch noch dahinter addiert. Und diese Bitte, wenn wir wirklich im Willen Gottes bitten und wenn wir sagen, wir wollen wirklich, dass der Wille Gottes getan wird, wie im Himmel, so auch auf Erden, ihr Lieben, dann kommen wir nicht daran vorbei, uns zu überlegen, wie wir mit den vielen Lebensmitteln umgehen, die wir so haben und die wir so genießen, wie wir einkaufen, wie wir kochen, wie wir essen. Und schon wird es sehr konkret. Und es könnte anfangen, dass wir, wenn wir diese Bitte aussprechen, unser tägliches Brot gib uns heute, dass wir es ergänzen mit der Bitte, hilf mir heute verantwortungsvoll umzugehen mit dem vielen, was ich habe, um möglichst wenig zu verschwenden. Mit dem Brot sind Lebensmittel gemeint. Aber es geht noch weiter. Brot steht als Synonym, als ein Begriff für alles, was wir im Leben nötig haben. An Kraft, an Leistungsfähigkeit, an Energie, an Weisheit, an Geduld, an Freude, an Mut, an Hoffnung. Und wenn wir darum bitten, dass Gott uns das gibt, was wir heute zum Leben brauchen, dann ist es eben keine Legitimation, um all das zu bitten, was wir gerne hätten. Diese Bitte macht nicht den Rahmen auf und öffnet nicht die Tür für ein verantwortungsvolles Wünschen. Herr Jesus, ich hätte gerne das und würde gerne das haben. Im Sinne von, lass mich möglichst schonungsfrei und möglichst irgendwie locker heute durch diesen Tag kommen. Diese Bitte ist gemeint, ich weiß, dass ich bestimmte Dinge heute nötig habe und ich bete darum, dass ich diese Dinge bekomme. Und ich bete nicht um mehr, sondern ich bete um genau die Dinge, die ich nötig habe. Und vielleicht können wir uns auch so trainieren, so zu beten, dass wir Jesus so damit hineinnehmen und sagen, Jesus, an mancher Stelle weiß ich noch nicht mal, was ich heute besonders nötig habe. An manchen Stellen habe ich eine Ahnung davon, ich muss wach genug sein, ich muss geduldig sein, ich werde den Menschen begegnen, für die möchte ich verantwortlich sein, ich möchte dieses oder jenes heute tun, weil ich die Verantwortung habe, aber an vielen Stellen weiß ich noch gar nicht, was mir begegnet. Gib mir bitte das, was ich brauche, besonders das, wovon ich nicht weiß, dass ich es heute nötig habe. Woher nehmen wir die Legitimation, so zu bitten? Von Jesus selbst. Jesus hat in seiner Biografie eine Begegnung gehabt mit dem Widersacher, mit dem Satan. Und die Vorgeschichte ist, dass Jesus, bevor er seinen offiziellen Dienst begann, 40 Tage und 40 Nächte in der Wüste war, ohne Versorgung, ohne Essen und ohne Trinken. Und am Ende dieser Zeit kommt der Satan auf ihn zu und sagt, so Jesus, jetzt wollen wir doch mal sehen, ob dein Gott dich wirklich versorgt. Sag doch, du hast doch sicher Hunger. Sag doch jetzt zu diesen Steinen, dass sie Brot werden sollen. Tu ein Wunder, denn der Herr möchte dich doch versorgen. Und die Antwort von Jesus, die lesen wir in Matthäus 4, Vers 4. Und dort sagt Jesus, der Mensch lebt nicht nur vom Brot, also nicht nur von der Erfüllung seiner Grundbedürfnisse im körperlichen Sinn, sondern er lebt von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Und damit entgegnet er dieser Versuchung, diesem Angriff des Satans. Wenn wir das lesen, dann lesen wir bei diesem Begriff Wort wahrscheinlich meistens so heraus, okay, es geht also nicht nur um das Konkrete, um das Alltägliche, sondern es geht um das, was Jesus uns an Verheißungen gibt, an Zuspruch gibt, dass Jesus uns die Schuld vergibt, dass wir wissen dürfen, dass wir Gottes geliebte Kinder sind. So, das sind so die Worte Gottes und naja, wir sollen halt vielleicht gar nicht so um die konkreten Dinge unseres alltäglichen Lebens bitten. Es geht natürlich auch um die großen Verheißungen Gottes. Es geht natürlich auch um diese große und wichtige Wahrheit, dass wir sagen, wo führt unser Leben denn letztendlich eigentlich hin? Sind wir mit Gott verbunden und haben wir eine Hoffnung, die über dieses Leben hinausreicht oder nicht? All das, ja, auf jeden Fall. Aber wir dürfen da die konkrete Versorgung in unserem Leben nicht ausklammern. Dieser Satz, den Jesus hier gebraucht, ist nämlich ein Zitat aus dem Alten Testament, aus dem 5. Buch Mose. Und dort wird es genau in die Situation hineingesprochen, beim Volk Israel, was am Ende einer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste steht. Ganz kurze Erklärung, damit du verstehst, wie dieser Satz gemeint ist. Das Volk Israel im Alten Testament zur Zeit von Mose, diesem großen Propheten und Mann Gottes, es wurde durch Mose herausgerettet aus der Gefangenschaft in Ägypten und hat eine Verheißung bekommen, ihr werdet das euch verheißene Land bekommen und ich werde euch da hineinführen, spricht Gott. Und dann war die Geschichte dieses Volkes aber davon gekennzeichnet, dass das Volk immer wieder Gott das Misstrauen ausgesprochen hat, dass er wirklich für sie sorgt. An ganz vielen Stellen auf dem Weg in der Wüste. Und an einem Punkt ist das Maß so voll, dass Gott sagt, die Generation, mit der ich jetzt unterwegs bin, die hat sich so oft dadurch ausgezeichnet, dass sie mir gerade nicht vertraut hat. Über sie spreche ich jetzt ein Gerichtsurteil. Diese Generation wird das verheißene Land nicht erreichen. Ich werde aber mit der nachfolgenden Generation weitermachen. Und die Folge davon war, dass das Volk Israel eben nicht auf dem direkten Weg von ein paar Wochen oder Monaten aus Ägypten nach dem heutigen Bereich von Israel und Palästina gelangt ist, sondern dass es in der Wüste nicht umhergeirrt ist, sondern von Gott in der Wüste umhergeführt wurde. Und am Ende dieser Zeit sagt Gott, jetzt schaut euch mal an, schaut mal zurück auf die letzten vergangenen 40 Jahre. Habt ihr da nicht tagtäglich Gottes Versorgung erlebt? Hat Gott euch nicht durch dieses Manna, durch dieses Brot vom Himmel versorgt? Hat Gott euch nicht zum passenden Zeitpunkt mit Wasser versorgt, mit Fleisch versorgt? Und da steht sogar etwas über die Kleidung. Schaut euch eure Kleidung an. Sie ist genauso, noch genauso wie am ersten Tag. Schaut euch mal eure Schuhe an, die ihr vor 40 Jahren angezogen habt. Die sind noch genauso neu, als wenn sie gerade aus dem Laden kommen würden. Und ihr seid 40 Jahre mit diesem einen Schuhwerk gelaufen. Wir dürfen Wort Gottes nicht reduzieren auf die Worte, die Gott spricht, sondern bei Gott sind die Worte, die er spricht und das, was er konkret tut, eine Einheit. Und dieses Wort von Jesus möchte uns das Bewusstsein dafür geben, du lebst jeden Tag mehr als du denkst, in jeder Sekunde deines Lebens von dem, was Gott gnädig über dir ausspricht. Du kannst viel weniger für dich selber sorgen, als du oft meinst. Dass du aufstehen kannst, ist ausgesprochenes Wort der Gnade Gottes in deinem Leben. Dass du arbeiten kannst, ist ausgesprochenes Wort Gottes der Versorgung in deinem Leben, ganz konkret. Und Jesus möchte uns die Augen dafür öffnen, dass es nicht nur um die Grundversorgung geht und um alles andere müssen wir uns selbst kümmern, sondern dass wir tatsächlich jeden Moment unseres Lebens aus dem Leben, was Gott in unser Leben hineinspricht. Und das spricht er hinein, ob wir mit ihm unterwegs sind oder nicht. Also selbst wenn du nicht an Gott glaubst, selbst wenn du vielleicht sogar berechtigte Vorbehalte gegen den christlichen Glauben hast, lass dir das eine gesagt sein, du lebst trotzdem aus dem, was Gott gnädig in deinem Leben hineinspricht. Vielleicht ist es für dich eine Ermutigung, dich diesem Gott, der dich so versorgt, zu nähern und ihm ja, zu begegnen. Das war so der zweite Bedeutungsrahmen, wenn es ums Wort geht. Und der dritte und der umfassendste Bedeutungsrahmen, wenn es ums Wort geht, ist die gewollte und entschiedene Gegenwart von Jesus in einem Leben. Jesus sagt an einer Stelle in Johannes 6, nach einem Vermehrungswunder, nach einem Wunder, was er getan hat, wo er tausende Leute auf einmal satt gemacht hat, durch ganz wenig Ausgangsmaterial. Und die Leute sind begeistert und die Leute laufen Jesus nach. Und er sagt ihnen so, ich sage euch mal, warum ihr mir nachlauft. Ihr lauft mir nach und ihr wollt mich sogar zum König machen, weil ihr satt geworden seid. Das ist eure Motivation. Aber ich sage euch, wenn ihr mich nicht selber in euch aufnehmt, und dann sagt er wortwörtlich, wenn ihr mich nicht esst, dann habt ihr das Leben nicht so, wie ich es euch anbiete. Und die Leute sind total verwirrt. Was heißt jetzt essen? Der kann ja wohl nicht meinen, der Jesus, dass wir ihn töten und irgendwie aufessen im wörtlichen Sinn. Und Jesus lässt sie auch so ein bisschen, ja, da in der Verunsicherung stehen, viele. Aber er erklärt das dann in diesem Wort einmal so. Er sagt in Johannes 6, Vers 35, ich bin das Brot des Lebens. Wer zu mir kommt, der wird nie mehr hungrig sein. Und wer an mich glaubt, wird nie mehr Durst haben. Aber das hat den Leuten auch nicht mehr geholfen. Was heißt, ja, ihn essen, ihn trinken, wie soll das gehen? Ja, wir wollen ja dieses Leben haben. Am besten wollen wir nicht mehr hungrig sein und auch nicht mehr durstig. Und dann erklärt Jesus das seinen Jüngern im Abendmahl einmal. Und da sind sie zusammen. Und in dem Moment, wo Jesus dieses Brot nimmt, dieses tatsächliche Brot, und es in diese Stücke bricht, erklärt er das seinen Jüngern so, dieses Brot hier, das steht für meinen Körper, für meinen Leib. Und dieser Körper, der wird für euch kaputt gemacht werden, der wird für euch zerstört werden, gebrochen werden, damit ihr das Leben habt. Ich gebe mein Leben freiwillig hin. Ich lasse meinen Körper kaputt machen, damit ihr durch meinen Tod tatsächlich das Leben bekommt, was ich euch anbiete. Und dieses Leben geht weit über die Bedürfnisse, über die Befriedigung der körperlichen und der natürlichen Bedürfnisse hinaus. Und dann stiftet Jesus das Abendmahl und sagt, wann immer ihr von diesem Brot im Abendmahl esst, erinnert euch daran, was ich für euch getan habe. Und so, wie ihr das Brot tatsächlich in euch aufnehmt und es in eurem Magen landet, so sehr kommt es darauf an, dass ihr mit mir verbunden seid in eurem Leben, damit ihr wirklich dieses Leben habt, was ich euch anbiete. Wenn wir gleich im Anschluss an diese Predigt das Abendmahl feiern, dann könnt ihr das für euch einmal im Hinterkopf behalten und euch selber fragen. Glaube ich wirklich daran, dass Jesus dieses Brot des Lebens ist, was ich brauche, um letztendlich von meiner Seele her, von meinen tiefsten seelischen und geistlichen Bedürfnissen gestillt zu werden? Wenn das nicht so ist, dann fällt dir vielleicht auch, wie es uns allen wahrscheinlich auffällt, dass wir, ja, und das können wir auch im Abendmahl bekennen, zu der Einsicht kommen, ach, oft stelle ich mich Jesus so als dieses Brot des Lebens hin und ich genieße so seinen Duft, der an mir vorbeizieht und ich freue mich daran, dass er ja alles getan hat für mich. Aber im alltäglichen Leben stille ich meinen Hunger dann doch mit anderen Lebensmitteln. Mit dem Hamburger der Leistung. Ich sage, ich brauche das, weil dieses Brot von Jesus mir nicht genug erscheint. Ich brauche den Erweis, den ich mir selber gebe, dass ich etwas kann, dass ich etwas bin, dass ich es mit meinen eigenen Händen schaffen kann und dass mir niemand da querkommen kann und ich auf niemanden angewiesen bin. Oder wir nehmen auf der einen Seite das Brot des Herrn dankend an und danken ihm für die Vergebung, die wir durch ihn haben und für die konkrete Hoffnung in unserem Leben. Aber dann begegnet uns in unserem Alltag die zarte Schokolade der Versuchung. an der wir dann doch nicht vorbeigehen können. Vielleicht ist Schokolade nicht für dich das Ding, wo du versucht wirst. Ja? Dann denk dir irgendwas aus. Ja? Mal ein Gegenbeispiel, was es nicht ist. Sandra, meine Frau und ich, wir haben mal eine Zeit gehabt, wo wir so eine Biotüte in uns immer geholt haben vom Biomarkt. Und da waren so verschiedene Lebensmittel drin, biologisch angebaut. Und da war auch so ein Zettel drin von Rezepten, wie man sie verwenden konnte. Und einmal war auch Löwenzahn da drin. Und wir so erst, ist das ein Fehler? Ja, ist das aus Versehen da reingekommen? Und dann gucken wir auf diesen Zettel und da steht tatsächlich ein Rezept drauf für Löwenzahngratin. Und meine Frau, Sanna, hat das dann auch zubereitet und hat mich damit überrascht. Ich kam dann mittags dahin und ja, was schön, was gibt es denn heute? Ja, was ganz Besonderes heute. Also ich schmück das ein bisschen aus, ja, und ihr könnt sie dann fragen, wie es wirklich war. Ja. Und ja, Löwenzahngratin. Ah, okay. Und ich habe davon gegessen, ja, ganz tapfer. Und sie auch. Aber für uns beide war es jetzt nicht wirklich eine Versuchung, der zweiten Portion zu widerstehen. Ja, und wir haben dann gesagt, das war mal eine Erfahrung. Aber boah, das reicht eigentlich für den Rest unserer Ehe. Ja, wir brauchen das so schnell nicht wieder, Kartoffelgratin. Das, ihr Lieben, ist keine Versuchung. Eine Versuchung zeichnet sich ja dadurch aus, dass wir den Eindruck haben, das brauche ich jetzt. Das genehmige ich mir jetzt einfach. Das habe ich sowas von nötig. Das tut mir jetzt einfach gut. Und so mischen wir das Brot des Lebens mit der Schokolade der zarten Versuchung. Und wenn wir gleich Abendmahl feiern, dann gibt es vielleicht einen konkreten Punkt, wo du sagst, Jesus, ja, ich habe von der Schokolade genascht. Und so wie im Körperlichen Schokolade irgendwann mal zu viel des Guten ist und sich das auswirkt, so möchte ich wieder neu anerkennen, dass du als das Brot des Lebens wirklich alles bist, was ich brauche. Dass ich in deiner Kraft auch der besten Versuchung widerstehen kann. Nicht, weil die Schokolade nicht lecker wäre, nicht, weil die Versuchung keinen Spaß machen würde, darum geht es gar nicht, sondern weil ich wirklich von dir als dem Brot des Lebens abhängig bin. Und dann gibt es vielleicht auch noch irgendwie so Gerichte wie der Saumagen der Bitterkeit und Unversöhnlichkeit. Das schmeckt so gut. Und du definierst dich darüber, dass du an diesem Gericht hängen bleibst. Aber Jesus ist das Brot, was Leben schenkt. Und das einzige Brot, was uns wirklich satt macht. Der nächste Punkt, wenn wir in diesem Gebet beten, unser tägliches Brot gib uns heute, dann meinen wir damit zum einen, wir haben auf diese Versorgung, auf diese gnädige Zuwendung Gottes kein Recht. Wir können das nicht einklagen. Wir bitten darum, dass Gott uns das gibt, was wir brauchen. Weil wir uns bewusst sind, dass wir sowieso mehr von ihm abhängig sind, als wir überhaupt ahnen. Kannst du irgendwelche Prozesse in deinem Körper so steuern, wie du sie willst? Nur sehr begrenzt, wirklich nur sehr begrenzt. Schon wenn es um Hunger geht, ja, du kannst das Hungergefühl nicht endlos ignorieren. Und dein Körper nimmt Schaden, wenn du es machst. Und das Zweite ist dieser Begriff uns. Und das bedeutet, Jesus möchte uns verdeutlichen, so wie er uns beim ganzen Vater unser verdeutlicht, du bist hineingestellt in die Beziehung zu anderen. Du bist nicht allein gemeint. Und diese Bitten sind auch nicht individualisiert, sondern diese Bitten sind gesprochen in dem Bewusstsein, dass du mit anderen Menschen zusammenlebst und dass andere Menschen von dir abhängig sind. Diese Bitte kannst du nicht sprechen und um die Erfüllung deiner Bedürfnisse bitten, indem du die Bedürfnisse anderer ignorierst oder sogar deine Bedürfnisse aus der Sicht Gottes noch auf ihre Kosten versuchst zu stellen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht, wenn du im Willen Gottes betest, im Vater unser. Nikolai Alexandrowitsch Berdjajew, ein russischer Philosoph, sagt einmal, die Sorge um mein tägliches Brot ist eine materielle Frage, die Sorge um das Brot meines Bruders ist eine geistliche Frage. Also hier entscheidet sich, bist du fokussiert auf dich und deine Bedürfnisse unterwegs oder machst du mit diesem Gebet den Blick auf und merkst, hier gibt es auch andere Leute. Ich kann nicht gut um unser Brot bitten, zum Beispiel, wenn ich dem anderen das, was er von Gott bekommen hat, nicht gönne. Das geht nicht, wenn ich möchte, dass der Wille Gottes sich erfüllt im Himmel wie auf der Erde. Ich kann kaum im Willen Gottes um unser Brot bitten, wenn mir der Mangel des anderen schlichtweg egal ist. Ich kann nicht ehrlicherweise um unser Brot bitten, um unser tägliches Brot, wenn ich merke, der Bruder, die Schwester neben mir, der Mensch in meinem Kontext, hat echt Mangel. Und ich könnte etwas zur Abhilfe dieses Mangels beitragen. Ich kann ganz schlecht mit jemand anderem vielleicht sogar dieses Gebet sprechen, diese Bitte aussprechen, wenn ich ihm selber die nötige Annahme, Vergebungsbereitschaft und Liebe verweigere. Ich kann schlecht auf der Grundlage, was wir hier bisher erarbeitet haben, sagen, Herr, unser tägliches Brot, gib uns heute, also gib uns das an Geduld, an Liebe, an Kraft, was wir brauchen. Und ich trage nicht meinen Teil dazu bei, dass Beziehungen wiederhergestellt werden, dass Beziehungen wieder möglich werden. Ich bleibe ganz bei mir und sage, soll Gott sich doch um den anderen kümmern. Das ist ja sein Problem oder ihrs. Er oder sie muss ja den ersten Schritt machen. Ihr Lieben, sowas können wir dann nicht beten. Wir uns bewusst machen, auf welcher Basis wir hier beten. Auf der Basis, dein Name werde geheiligt. Denn Gott sagt, ja, ich kümmere mich um dich, ich kümmere mich um deine Belange, ich kümmere mich um deine Bedürfnisse. Und ich möchte dich gebrauchen damit dazu, dass du Teil der Lösung bist für das Leben anderer. Verstehst du? So wird mein Name geheiligt, dass du dich mir zur Verfügung stellst. So wird mein Name geheiligt, dass du nicht bei den Dingen einfach festhältst, die dich so gefangen nehmen, sondern dass du mir die Gelegenheit gibst, Heil und Heilung in das Leben eines anderen Menschen hineinzutransportieren. Hier hätten wir noch sehr viel zu sagen. Wie gesagt, das sind so viele Aspekte dabei. Wie schwer das ist, konkret zu bitten und sich ganz dem Willen Gottes letztendlich auszuliefern, sehen wir auch an Jesus selbst in dieser Situation kurz vor seiner Verhaftung. Er ist im Garten Gethsemane, er ist tief erschüttert, er ist emotional angefochten bis aufs Letzte. Er hat seine Freunde gebeten, mit ihm zu beten, aber die kriegen es nicht auf die Reihe und schlafen jedes Mal ein. Und dann spricht er diesen Satz in Lukas 22, Vers 44. Vater im Himmel, wenn es dir ist alles möglich und dir ist möglich, dass dieser Kelch, der Kelch des Leidens, dieser Terror, diese Folterung, diese Kreuzigung, all das, was damit verbunden war, an mir vorübergeht. Dir ist es möglich, dass du hier eingreifst und mich das nicht erleben lässt. Und das ist mein tiefster Wunsch. Das ist mein tiefster Wunsch, weil ich weiß, was mir bevorsteht. Und dann sagt er diesen großartigen Satz, aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehe. Und vielleicht fragst du dich als Nicht-Christ oder als Christ, wie kann jemand sowas beten? Schwer, sehr schwer. Lukas, ein Arzt, beschreibt uns diese Situation so, dass Jesus das nicht nur pro forma gebetet hat, sondern dass er so angefochten war, dass und das gibt es tatsächlich, sein Blut, sein Schweiß, der ihm buchstäblich auf der Stirn stand, mit Blut vermischt hat. So sehr war er angefochten, so sehr war er unter Druck von dieser Situation und von diesem Wunsch, dass er das nicht erleben muss. Und er hat es geschafft, muss man sagen, er hat es ausgehalten, dass er sich trotzdem in dieser gnadenlosen Situation dem Willen Gottes wieder neu ausgeliefert hat und gesagt hat, ich gebe mein Leben in deine Hand. Dein Wille soll geschehen und nicht meiner. Und auch nur in dieser Spannung können wir überhaupt nur das beten, wozu Jesus uns ermutigt zu beten. Wir wissen manchmal sehr genau, was die Zeit wäre, was unser Wunsch ist, was wir uns dringender als alles Nötige wünschen. Und wahrscheinlich nicht ohne Kampf, wahrscheinlich nicht ohne Anfechtung, wahrscheinlich nicht, was uns angeht, ohne Versagen und ohne Rückschritte und ohne gefallene Situation, können wir das trainieren, dass wir es lernen, den Willen unseres Vaters, der uns versorgt, über unseren eigenen Willen zu stellen. Und je konkreter wir das beten und je konkreter wir das lernen, vielleicht ist das ein Weg, wie wir es lernen können. Und wenn du erlebst in unserer Gemeinschaft hier, wir kriegen das dir gegenüber nicht hin, dann bitten wir aufrichtig um Entschuldigung. Wir probieren es. Wir versuchen es mit allem, was wir können. Mit der ganzen Ernsthaftigkeit. Und auch mit der Erneuerung, die wir dann durchs Abendmahl und durch Botschaft und Predigt und Begegnung miteinander haben. Und wenn wir dir an der einen oder anderen Stelle Unrecht getan haben, bitte entschuldige das und gib uns eine neue Chance, die wieder neu unter Beweis zu stellen, dass wir wirklich den Willen Gottes über unseren eigenen Willen stellen, als Menschen, die mit Jesus unterwegs sind. Und so ein Gebet, eigentlich kannst du das Vaterunser nur beten, wenn du wirklich mit Jesus unterwegs sein willst. Du kannst es nicht pro forma beten und schon gar nicht als Tradition. Das geht nicht. Ein letzter Aspekt, tägliches und heute, unser tägliches Brot gib uns heute. Dieses Wort, was wir mit täglich übersetzen, das kommt überhaupt nur in der Bibel an dieser Stelle einmal vor, nirgendwo sonst. Und das kommt auch sonst in den anderen Literaturen, die wir so aus der Zeit vom Neuen Testament von Jesus haben, gar nicht vor. Und deswegen macht es das schwer, das zu übersetzen. Und viele Gelehrte und viele Theologen, Wissenschaftler haben das untersucht und haben überlegt, wie kann man das am besten übersetzen. Wahrscheinlich am naheliegendsten ist wohl die Deutung, dass Jesus uns dazu ermutigt zu sagen, bitte um das Maß an Kraft, um das Maß an Versorgung heute, was du im Hinblick auf den kommenden Tag brauchst. Unser Brot für den Tag gib uns heute, gib uns bitte jetzt. Und das meint eben auch, wir tun gut daran, nicht auf lange Sicht hin zu bitten und zu sagen, Jesus, für die nächsten 5 Jahre bräuchte ich mal dieses oder jenes. Wer weiß, was die nächsten 5 Jahre, wenn wir sie überhaupt nur erleben, alles mit sich bringen. Und Jesus bricht das einmal eben so herunter, das könnt ihr nachlesen in Matthäus 6, Vers 34. Macht euch keine Sorgen um den morgigen Tag. Der nächste Tag wird für sich selbst sorgen. Es genügt, dass jeder Tag seine eigene Last mit sich bringt. Und wenn man diesen Satz so liest, dann könnte man den Eindruck haben, oh Jesus, das ist echt eine ganz schöne Zumutung, ja, den nächsten Tag einfach so mal machen zu lassen. Wie soll denn der nächste Tag für sich sorgen, wenn ich nicht dafür sorge? Aber hineingenommen in dieses täglich und heute, bekommt das für uns vielleicht eine andere Klarheit. Dass Jesus sagt, bitte heute um das, was du heute brauchst und bitte heute am Ende des Tages um das, was du morgen brauchst, damit du nicht belastet in die Nacht hineingehst, damit dich nicht das umtreibt, worauf du im Moment sowieso keinen Einfluss hast. Bitte Jesus darum, bitte Gott, deinen Versorger, deinen Vater darum, den du um alles bitten darfst, ganz konkret, dass er dich heute in dem Frieden sein lässt, dass er sich um morgen kümmert. und das wiederkehrend und das immer wieder. Wir begeben uns mit diesem Gebet, wann immer wir es beten, in die vollständige Abhängigkeit von Jesus. Und ob wir es tun und in welcher Tiefe wir es tun für unser Leben, das entscheiden wir in der Art und Weise, wie wir dieses Gebet laut oder in unserem Herzen beten. Viele Aspekte, und es war, wie gesagt, nur ein gewisser Auszug davon. Welchen nimmst du dich für dich mit? An welchem Punkt möchtest du weiter nachdenken? Welchen Punkt möchtest du hineinnehmen in die neue Woche? Wir möchten dir Gelegenheit geben, das in einem kurzen Moment der Stille einmal tatsächlich nachzudenken. Vielleicht mit Jesus ins Gespräch zu kommen. Und dann können wir gemeinsam antworten auf diese Predigt, auf dieses Wort Gottes mit einem nächsten Lied. Ich wünsche dir von Herzen für heute und für den kommenden Tag Gottes Segen. Amen.